Ja, hallo Freunde, grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles samt miteinander. Guten Morgen, wie geht's euch denn? Ich lade euch ein, dass wir mal ein Gedankenspiel zusammen machen. Ich möchte euch heute mal meine geopolitische Einschätzung so ein bisschen mitteilen. Ja, ich habe kürzlich ein Video drüber gemacht. Es ging um verschiedene Allianzen innerhalb von Europa. Und heute gehen wir mal einen Schritt weiter. Es ist meine persönliche Analyse. Und du oder ihr dürft dieser gerne widersprechen. Ganz klar. Ja, und ich denke, es lohnt sich mal kurz mit reinzuschauen oder mit reinzuhören. Ich persönlich habe nämlich das Gefühl, dass Europa gerade eine Rolle spielt, die nicht wirklich seine eigene Rolle ist. Ich habe das Gefühl, dass Europa eine Rolle spielt, mit großem R, das nicht seine eigene Rolle ist. Ja, und da komme ich gleich mal zur Kernfrage. Was, wenn der Ukraine-Krieg weniger ein regionaler Konflikt ist und mehr Teil eines größeren geopolitischen Spiels? Ja, ich denke da an so ein Schachspiel. Und wer die Hauptschachspieler sind, ich denke, die kennen wir alle. Und darum geht's, ja? Darum geht's. Und was ist, wenn Europa in diesem Spiel nicht Akteur ist, sondern irgendwie ein Mittel zum Zweck? Wenn man sich den geopolitischen Kontext oder allgemein geopolitische Konflikte mal anschaut, dann geht es meistens nicht um Gut oder Böse. Negativ. Da geht es um Interessen, Einflusszonen, Ressourcen und darum, andere Akteure zu binden. Habt ihr den letzten Satz gut verstanden? Es geht darum, andere Akteure zu binden. Jetzt müssen wir uns mal die Überlegung anstellen, welcher große Player, welcher große Akteur ist aktuell so richtig gebunden, aber volle Pulle richtig gebunden, ja? Und das, was ich sage, das ist ja keine Verschwörung, es ist ganz einfach klassische Machtpolitik, ja? Und genau aus dieser Perspektive betrachte ich persönlich den Ukraine-Krieg. Ich halte es für legitim zu fragen, ob Russland durch diesen Ukraine-Krieg langfristig gebunden werden sollte. Und zwar politisch, militärisch, aber auch wirtschaftlich. Man kann ja sagen, dass ein gebundener Akteur weniger Spielraum hat für andere Interessen, für andere Regionen und für andere Allianzen. Vor allem natürlich für andere Allianzen. Schau mal doch mal Russland an. Ja, weil Russland sind in dem Augenblick politisch, militärisch und wirtschaftlich die Hände gebunden. Und wie gesagt, eigentlich könnte man die Überlegung anstellen, dass genau das der Plan war. Und wenn genau das der Plan war, dann war das strategisch sehr gut eingefädelt. Von wem auch immer. Ja? Und jetzt kommen wir mal zu den Allianzen, wo Russland die Hände gebunden sind, wo es nicht 100% Gas geben kann, wie es gerne möchte. Wir denken da mal zunächst an Syrien. Ja? Russland war ja in Syrien richtig gut involviert. Was bleibt? Syrien ist gefallen. Die Russen haben dort keinen Einfluss oder wenig Einfluss. Da bleiben noch, glaube ich, zwei russische Basen, ja, oder Einsatzstellen, kann man so sagen. Ja, das sind mehr oder weniger Headquarters. Und Russland ist in Syrien kein Player mehr. Dann schauen wir rein in Iran. Wir hatten den Angriff auf den Iran. Ja, Israel und die Amerikaner. Russland ist normalerweise ein Verbündeter vom Iran. Die haben sogar ein Militärbündnis geschlossen. Ja, eine starke Allianz, aber Russland konnte in diesem Krieg, das war der 12- oder 13-Tage-Krieg, ja, nicht dezisiv oder eigentlich gar nicht ein Player sein, weil Russland vorher schon von einer anderen Macht strategisch quasi die Hände gebunden waren, alles im Ukraine-Konflikt. Dann haben wir den Fall Venezuela. Auch hier kann man sagen, dass Venezuela so ein Verbündeter ist von Russland, aber Russland konnte, als die Amerikaner einfielen, in Caracas, Russland konnte Venezuela kaum Hilfe anbieten, weil es gebunden war. Und jetzt gehen wir nach Grönland, gleiches Spiel. Ja, ich denke, dass die Russen schon ein Interesse hatten oder hätten in dieser Region, aber dass Russland aufgrund des Ukraine-Krieges, wo es ja militärisch, wirtschaftlich volle Pulle involviert ist, nicht die Ressourcen hat, hier in der Region Grönland im Eismeer noch ein dezisiver Player zu sein. Das heißt, die Strategie war möglicherweise, und das vor langer Zeit schon, ja, das war gut eingefädelt, Russland durch den Ukraine-Krieg zu binden. Ja, damit Russland kein Player mehr ist für das, was im Augenblick abgeht auf der Welt, weltweit. und dass Russland vor allem auch seine Allianzen, seine Verbündeten nicht mehr auf die Art und Weise unterstützen kann, wie diese es vielleicht gerne hätten oder wie Russland es vielleicht gerne möchte, weil es eben nicht geht, weil es eben nicht geht, ja. Und das ist jetzt irgendwie kein Vorwurf an irgendeine Nation, das ist mehr oder weniger einfach eine strategische Betrachtung meinerseits, ja. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der mich eigentlich, mich als Europäer, somit am meisten beschäftigt. Europa liefert Waffen. Und das nicht wenig. Es gibt kaum Länder, die da neutral sind. Man sagt immer, ja, die Schweiz wäre neutral, aber ist das wirklich so? Man sagt immer, Österreich ist neutral, aber ist das wirklich so? Und der Rest Europas, ein paar Länder ausgenommen, die jetzt sagen, okay, wir machen da nicht mehr mit, die liefern massiv Waffen, Waffensysteme, Munition etc. pp. Ja? Europa zahlt Milliarden. Wie viele Milliarden das waren bislang, die wir bezahlt haben für die Ukraine, das möchte ich gar nicht wissen. Also es war nicht wenig, ja. Und Europa trägt natürlich die wirtschaftlichen Folgen. Und welche Folgen sind das? Das sind zum Beispiel, dass Firmen reihenweise Insolvenz anmelden müssen. Ja, der klassische Mittelstand ist massiv bedroht, vor allem auch bei uns in Deutschland. Die Gasspeicher in Deutschland, vor allem in Deutschland, die gehen zur Neige. Wir liegen aktuell bei 39%. Ja, das ist noch nicht alarmierend, aber es ist schon irgendwo, naja, man kann da schon ein Ausrufezeichen hinsetzen, weil wenn wir jetzt einen kalten Februar kriegen und wenn die Gasspeicher fallen bis auf 25-30% Ist-Zustand, dann kriegen wir eine Gasmangellage. Gasmangellage heißt das. Und das wäre natürlich dann schon ganz schön kritisch. Ja? Und wir haben in Deutschland oder überall in Europa eigentlich sehr hohe Energiekosten. Es herrscht ein eklatanter Fachkräftemangel, ja, um nur einige zu nennen. Und natürlich steigen die Preise und die Lebenshaltungskosten sind, ja, die sind nicht mehr niedrig. That's the point. Ja? Ich mache da unten mal einen Link rein. Ich gehe mal explizit nochmal auf das Gas ein. Was das für uns bedeutet, für Deutschland, Gas haben, ja oder nicht, woher es kommt, etc. pp. Ja? Das möchte ich nochmal explizit erklären. Weil da sehe ich eine ganz große Gefahr, wenn nicht sogar die größte. Weil Gas ist Energie und Energie ist das, was wir im Augenblick alle sehr, sehr nötig haben. Ja? Deutschland braucht im Schnitt pro Jahr so etwa 850 Terawattstunden. 850 Terawattstunden. Das war so der Verbrauch für das Jahr 2025. Ja? Wir beziehen Gas im Augenblick, das möchte ich mal ein bisschen so erklären, Deutschland bezieht im Augenblick Gas via Norwegen, Niederlande, dann hätten wir noch Algerien, Katar, vielleicht noch irgendwas Land, wo ich nicht weiß. Das Gas, das wir da aus diesen Ländern beziehen, das stellt ungefähr da 80%, 80-90%, sagen wir 90%. Und die restlichen 10%, die wir brauchen, die bekommen wir über LNG, Liquid Natural Gas, ja. Und Deutschland hat im Augenblick, ich glaube, 3 LNG-Terminals, wo also das LNG abgeladen wird. Das wäre Brunsbüttel, das wäre Wilhelmshaven und das wäre, nehmt mich da bitte nicht ernst, das wäre Mukran, ganz genau. Habe von diesem Ort noch nie gehört, aber ich habe mal nachgegoogelt, das ist so. Also Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Mukran. Dort wird das LNG abgeladen. Das sind LNG-Terminals, nennt man das. Plants, LNG-Plants, ja. Und jetzt gehe ich mal rein in die Annahme. Ich meine, ich bin die ganze Zeit schon in die Annahme. Was ich hier mache, das ist ein theoretisches Gedankenspiel, ja. Nehmen wir an, das Gas aus Holland und Norwegen fällt weg. Nehmen wir an, das fällt weg. Katar liefert nicht mehr und Algerien auch nicht mehr, ja. Und wir müssten es durch LNG, durch Liquid Natural Gas ersetzen. Gehen wir zunächst mal der Frage nach, warum könnte das Gas aus Holland, aus Norwegen und von anderen Staaten wegfallen? Es handelt sich ja da um Erdgas. Ja, durch Sabotage, ganz einfach. Durch Sabotage, durch gewollte Sabotage. Siehe Nord Stream. Und da müssen wir mal ganz genau nachschauen, wem hat das genutzt? Wem hat die Zerstörung von Nord Stream genutzt? Ja, das heißt, dieses Gas, das wir kriegen aus Norwegen und Holland, hauptsächlich Norwegen und Holland, wir liefern ja auch weiter in die Schweiz. Ja? Dieses Gas aus Norwegen und Holland, das ist anfällig durch Sabotage. Warum? Weil es durch Overland-Pipelines zu uns gelangt. Das sind Pipelines, die sind, keine Ahnung, hunderte, tausende Kilometer lang und das ist anfällig. Ja? Irgendein Sabotageteam könnte sich sagen, okay, Nord Stream, das hat uns nicht gereicht. Wir machen Deutschland platt, indem wir jetzt meinetwegen diese Pipelines von Norwegen oder von Holland ja irgendwo an der Zweigstelle hochgehen lassen. That's the point. Was heißt das auf Deutsch? Das heißt auf Deutsch, das Erdgas ist weg von Norwegen, Holland und anderen Staaten. Ja? Und wir müssten uns umschlagen auf Liquid Natural Gas. Ja? Liquid Natural Gas. Und das heißt LNG. Via LNG müssten wir jetzt quasi 80% des Gases, das Deutschland braucht, müsste jetzt durch LNG kommen. Ja? Das heißt, das wären ungefähr 660 Terawattstunden. Ja? Ungefähr. Also in Mathematik war ich noch nie der Beste. Ich habe das mal umgerechnet. Wir bräuchten demzufolge, wenn wir 80% von dem Gas, was Deutschland braucht, via LNG an die drei genannten Häfen einführen möchten oder abladen möchten, dann bräuchten wir im Jahr 660 LNG-Tanker, die drei Häfen anlaufen und dort das Gas entladen. Und das ist fast unmöglich. Das wären ungefähr 13 pro Woche. Und das ist fast unmöglich. Mit ein bisschen politischem Wollen, ja, von Seiten der USA wäre es aber vielleicht doch machbar. Warum ist das unmöglich? Es ist einfach, es existieren weltweit nur ungefähr zwischen 700 und 800 LNG-Tanker. Ja? Und die kannst du nicht nonstop fahren, die können nicht nonstop fahren. Das ist unmöglich, weil die Welt wird sich sagen, LNG-Tanker, die fahren nur für Deutschland, das geht nicht. Das können wir so nicht durchgehen lassen, es ist unmöglich. Die Schiffe müssen auch mal Pause machen, die müssen in die Werft. Und wenn du weltweit nur 700 LNG-Tanker hast oder 800, ja, und wir bräuchten im Jahr 660 Tanker, die Deutschland anfahren, naja, kannst du dir vorstellen, das bringt Probleme mit sich. Ja. Und das Zweite ist, so ein Tanker, wenn er meinetwegen Wilhelmshaven anläuft, wie lange eurer Meinung nach braucht er, um die Fracht abzuladen? Wir haben es da mit einer Fracht zu tun von LNG von ungefähr 170 bis 180.000 Kubikmeter LNG. Wie lange braucht so ein Tanker, um das abzuladen? Ganz genau. Mindestens 36 Stunden, wenn nicht 48 Stunden. Wenn nicht teilweise länger. Wenn Komplikationen dazukommen. Also es ist schon brutal. Also deswegen halte ich es persönlich für fast unmöglich, theoretisch aber machbar, aber für in der Praxis fast unmöglich, dass wir im Jahr 660 LNG-Tanker bekommen würden. Ja? Da würden einige Faktoren würden da sagen, nee, das geht nicht, das ist unmöglich, ja. Wie gesagt, so ein Tanker hat ungefähr 170.000 Kubikmeter LNG an Bord, ja. Und das ist LNG, das ist noch kein Erdgas. Um da nämlich Erdgas rauszubekommen, da musst du das Ganze, das muss regasifiziert werden und dann hätten wir ungefähr 600 Mal das Volumen größer, ja. Warum? Weil ich kann da überhaupt mitreden. Ich war nämlich bei Yemen Liquid Natural Gas im Yemen 4 Jahre lang, ja, als Sicherheitsangestellter. Und dort wird das Gas zum, ich gebe euch nur mal einen Scoop. Da gibt's die Marib-Region, die ist ungefähr 400 bis 500 Kilometer entfernt vom Balhaf. Im Balhaf ist dieser LNG-Plant. Von der Marib-Region wird das Erdgas runtergeleitet in seinem Normalzustand via Pipeline Richtung Balhaf. Balhaf liegt bei Mukalla. Mukalla ist die Hochburg von Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Das nur so mal am Rande. Dort wird das Erdgas umgewandelt in LNG. Das erfolgt über einen Kälteprozess. Wir sprechen da von minus 162 Grad Celsius. Und somit wird das Erdgas um das 600-fache, das Volumen von dem Erdgas um das 600-fache reduziert. Und dieses reduzierte Gas nennt sich LNG und das wird dann auf die Tanker verladen und hurra, die ganze, was kostet die Welt, die ganze Welt profitiert dann davon. Und das alles nur, um euch zu sagen, dass wir gegebenenfalls, wenn wieder irgendwann mal was passiert, siehe Nord Stream, ja, dass wir gegebenenfalls abhängig wären vom LNG. Jetzt muss man sich die Frage stellen, woher kommt hauptsächlich das LNG für Deutschland? Ganz klar, das kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja? Es geht alles um Tüne. Wir wären gegebenenfalls abhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika. That's the point. Und jetzt müssen wir nochmal zurückschauen und sich dann wieder mal die Frage stellen, wie Schachspieler, das mit dem Ukraine-Konflikt, wie passt das alles zusammen? Jetzt wären wir drin in der Abhängigkeit USA. Ja, ich mache mal weiter. Ich meine, man kann nicht sagen, okay, das ist alles Zufall, aber Es gibt Leute, die denken nicht, die glauben nicht an Zufälle. Ja? Jetzt gehen wir wieder zurück zu Europa und den Krieg in der Ukraine. Und es entsteht der Eindruck, dass andere Akteure ihre Rolle schrittweise reduzieren, also im Ukraine-Krieg, während Europa im Konflikt gebunden bleibt. Soll ich den Satz nochmal sagen? Es entsteht auch in meinem Kopf so ein bisschen der Eindruck, dass irgendwelche andere Akteure, die kennt ihr alle, die kennen wir alle, ihre Rolle in Europa in Sachen Ukraine-Konflikt reduzieren, drastisch reduzieren, und wir Europäer bleiben involviert. Ja? Wir bleiben in diesen Konflikt gebunden. Das heißt, es ist eine massive Aufgabe, ein massiver Auftrag, eine massive Charge. Ja? Und genau hier sollten bei uns irgendwie die Alarmglocken angehen. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Think twice. Ich spreche hier nicht über Bevölkerungen oder Nationen als Ganzes. Ich spreche über Machtinteressen von Regierungen und gewissen Militärblöcken. Ja? Und ich frage mich, und ich bin nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt, warum fällt es Europa im Augenblick so schwer, eine eigenständige, souveräne Position einzunehmen? Ja? Europa. Eigenständig, souverän. Warum tun sich die Europäer im Augenblick so schwer damit? Ja? Stellt euch bitte die Frage. Und egal, wie man Schuld verteilt, jeder Krieg endet am Verhandlungstisch. Immer. Fast alle Kriege haben ihren Weg gefunden zum Verhandlungstisch. Sind beendet worden über Diplomatie. Und die einzige Frage ist, wie viele Menschen müssen bis dahin noch sterben? Und das ist eine sehr gewaltige Frage. Das ist eigentlich die Kernfrage von dem, was ich heute sagen möchte. Ja? Wie viele Menschen sterben vorher, bevor die Einsicht kommt, sind wir eigentlich souverän? Könnten wir nicht mal mit der Faust auf den Tisch hauen? Wollen wir weiter in einer gewissen Abhängigkeit bleiben? Um zu verhindern, dass dieses Sterben irgendwie weitergeht. Ja? Und wie lange zahlt Europa einen Preis, der vielleicht gar nicht seinen eigenen Interessen zugutekommt? Ja? Das sind zwei Fragen, wo ich mal sage, okay, da müsste man sich mal hinsetzen an den Tisch mit anderen Partnern und sagen, okay, lasst uns mal über diese Fragen nachdenken. Es sind logische Fragen, es sind einfache Fragen. Es sind eigentlich Fragen für Dummies. Und jetzt nochmal einen kleinen Konstat oder eine kleine Feststellung am Rande. Ich tue hier meine Meinung kund. Ich glaube persönlich nicht, dass der Feind Europas im Osten sitzt. Ich glaube vielmehr, dass der wahre Konflikt darin liegt, dass Europa verlernt hat, für sich selbst zu denken. Wir sprachen etwas weiter oben von Souveränität, Eigenständigkeit, nicht abhängig sein. Ja, ich wiederhole den Satz, weil er unwahrscheinlich mega wichtig ist und weil das mit die Kernaussage ist von dem, was ich euch heute gesagt habe. Ich glaube nicht, dass der Feind Europas im Osten sitzt. Ich glaube, der wahre Konflikt liegt darin, dass Europa verlernt hat, für sich selbst zu denken. Nicht amerikanisch, nicht russisch, sondern europäisch. Was ich euch heute gesagt habe, in diesem Clip, das ist vielleicht keine absolute Wahrheit. Es ist aber auf jeden Fall eine Einladung für dich, da mal genau hinzuschauen. Und eure Überlegungen, die könnt ihr mir mitteilen. Ja? Sachlich, korrekt, auf Augenhöhe, respektvoll und offen. Hier unten in der Kommentarspalte. So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz gepflegt ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist: Krieg ist scheiße, brauchen wir nicht. Und nein, wir wollen nicht kriegstüchtig werden, das brauchen wir nicht. Ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdenlegion. Tschüss, servus, macht's alle gut und servus Deutschland. Schönes Wochenende. Bye, bye.